Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Construct the Future. Mein Name ist Markus Daftari und ich begrüße mit euch unseren zweiten Gast, Ralf Balger. Ralf ist seit mehr als 35 Jahren in der Baubranche tätig und hat die Branche bereits aus verschiedensten Perspektiven erlebt. Aus der Sicht der Planung, der Bauleitung, der Projektleitung und zum Schluss vor allem aus der Perspektive des Bauherrens. Dabei hat er eine ganze Bandbreite verschiedener Projekte betreut. Klassische Einfamilienhäuser, Gewerbebauten, Einkaufszentren, aber auch Flughafengebäude oder Kernkraftwerke. Aktuell gründet Ralf seine eigene Firma, die sich auf das Management von kollaborativen Projektnetzwerken und auf die Weiterentwicklung der Bauindustrie fokussiert. Was Ralf genau unter der Weiterentwicklung versteht, erfahrt ihr jetzt im Podcast. Ich freue mich auf die gemeinsame Episode mit euch. Auf geht's! Ja, hallo, herzlich willkommen, Ralf. Lass uns direkt mit der ersten Frage reinstarten. Was ist deine derzeitige Rolle und wie hat sich deine Karriere seit deinem Einstieg in die Branche entwickelt?
Hallo Markus, danke für die Frage. Meine derzeitige Rolle ist, dass ich mich selbstständig mache. Ich möchte eigentlich die Möglichkeiten, die sich in der Bauindustrie eigentlich bieten, zukünftig eigentlich möglichst mitgestalten und mitprägen. Und ich bin schon sehr lange in der Baubranche und habe eigentlich in allen Belangen gearbeitet, wirklich in allen Bereichen. Dementsprechend kann ich natürlich jetzt eigentlich von einem großen Fundus profitieren, den ich habe, und dementsprechend das eigentlich möglichst optimal umsetzen, dass wir eigentlich die Baubranche verbessern können als Gesamtes und dementsprechend auch wieder bessere Arbeitsbedingungen haben, auch für unsere Zukunft, unsere jungen Leute, die irgendwann auch in die Baubranche kommen sollen.
Ja, und wenn du dir die Baubranche ansiehst, jetzt hast du ja auch mal die Möglichkeit gehabt, sage ich mal, einen Schritt zurückzugehen mit der Selbstständigkeit. Wie siehst du den Stand der Innovation in der Branche im Allgemeinen?
Es läuft momentan extrem viel. Also wir haben das ganze BIM-Thema, mit dem ganzen BIM-Thema ist eigentlich wirklich so ein Schub gekommen, wo jetzt alle eigentlich Digitalisierung machen möchten. Es geht aber relativ langsam vorwärts. Also die Baubranche an sich ist zum einen mal in der Produktivität sehr schlecht. Sie hat sich eigentlich nicht wirklich weiterentwickelt in den letzten 50 bis 100 Jahren. Und dementsprechend ist ein riesiges Potenzial da für Verbesserungen. Und jetzt mit der Digitalisierung bietet sich eigentlich die Möglichkeit, dass da wirklich etwas passieren kann, weil durch die Digitalisierung haben wir neue Möglichkeiten, wie wir eben ortsunabhängig miteinander zusammenarbeiten können, wie wir Daten zentral für alle verfügbar halten können. Also es bieten sich ganz neue Möglichkeiten, wie wir wirklich mit Daten und Informationen umgehen und dadurch eigentlich unsere Zusammenarbeit verbessern können.
Einmal kurz auch zur Erklärung für Zuhörer, die vielleicht außerhalb der Branche eingeschaltet haben. BIM steht für Business Information Modeling. Das bedeutet, das ist im Prinzip das Haus als digitaler Zwilling abgebildet in einem digitalen Modell. Und das ist eine Innovation, die der Baubranche einen ordentlichen Verschub verleiht hat. Frage mal auch mal konkret zum BIM, Ralf. Wo hilft das BIM Stand heute schon sehr der Baubranche in seinen Prozessen und wo ist vielleicht auch noch Optimierungsbedarf?
BIM hilft eigentlich vor allem dann, wenn man eigentlich das BIM nutzt, um wirklich das Gebäude zuerst virtuell zu bauen, bevor wir es real bauen. Weil bis anhin wird noch viel Planung in der realen Baustelle gemacht, dass eigentlich Sachen fertig koordiniert werden. Und da müssen wir eigentlich wegkommen davon. Wir müssen zuerst virtuell bauen und dann erst real bauen. Weil im virtuellen Bauen ist es einfacher, irgendwo Elemente zu verschieben, wie in der Baustelle. Da wird es einfach nur noch teuer. Und da kann eigentlich BIM einen großen Dienst leisten. Heute wird aber BIM halt noch relativ, es führt eigentlich heute noch zu viel Aufwand, weil man relativ viel Informationen mit dem Modell verknüpft, weil man noch nicht genau weiß, wie man das BIM optimal nutzen soll, wie man es optimal modellieren soll. Und da sind alle momentan eigentlich am Üben, wie sie jetzt am besten das machen. Es gibt auch Unzufriedenheiten, weil Leute merken, dass sie mehr Aufwand haben, als sie vorher hatten, weil sie mehr machen können jetzt, weil sie anfangen, Informationen miteinander zu verknüpfen. Und da haben wir eigentlich genau das Problem, dass eben jeder im Moment eigentlich für sich alleine unterwegs ist und für sich alleine in seinem eigenen Silo versucht, Probleme zu lösen und die Probleme eben nicht übergreifend, firmenübergreifend gelöst werden und angegangen werden.
Verstehe ich das richtig, wenn du davon sprichst, dass das auch noch, dass viele Nachbesserungen auch noch auf der Baustelle stattfinden? Wenn du das mit einem, mit einer Prozentgewichtung angeben müsstest, wie viele Leute arbeiten mit BIM und wie viele Leute arbeiten davon aber auch noch bereits so im Detail, dass die Planung wirklich so gut ist, dass man das auf der Baustelle auch ausführen kann?
Also, dass man alles eigentlich so gut ausführen kann, das ist nur ein kleiner Bruchteil. Also ich würde sagen, vielleicht maximal ein Drittel, der bereits schon so weit ist, wenn überhaupt. Viele sind wirklich in den Anfängen noch und lernen im Moment eigentlich, wie sie das optimal nutzen und vor allem eben, wie auch die Daten nachher auf die Baustelle gebracht werden. Weil im Moment kann man mit dem gesamten Modell kommt man eigentlich noch nicht mit den Daten auf die Baustelle. Man muss zum Teil immer noch 2D-Pläne produzieren, die dann auf der Baustelle verwendet werden können, weil die Daten aus den Modellen zum Teil zu wenig schnell rausgeholt werden können, um auf der Baustelle effizient und effektiv zu arbeiten.
Meinst du, wenn du sagst, die Daten rausholen, meinst du damit, dass die Leute auf der Baustelle einfach mit den Plänen nicht direkt arbeiten können oder bekommen die dann einen bestimmten Teil des BIMs oder bekommen, haben die dann gar nicht, also die Informationen, die aus dem werden, oder was meinst du damit, dass die Daten dann häufig nicht auf die Baustelle kommen?
Also wir haben zum Beispiel schon mit Tablets auf der Baustelle gearbeitet, wo im Prinzip die Modelle auf dem zentralen Server eigentlich zur Verfügung gestellt wurden und mit den Informationen angereichert wurden. Die Modelle waren über die Tablets dann verfügbar auf der Baustelle und der Unternehmer konnte eigentlich im Tablet die Informationen abrufen, indem er ein Bauteil angeklickt hat. Und da hat er gesehen, okay, jetzt muss ich zum Beispiel eine Leitungsaufhängung, ich muss die 25 cm unter der Decke in der Position, muss ich die eigentlich befestigen. Und das war zum Teil zu umständlich, weil sie jedes einzelne anklicken mussten, um die Information zu bekommen. Und es ist zum Teil einfacher, einen Plan zu haben, ausgedruckt, größer, wo man schnell eigentlich den Überblick hat und sieht, okay, das ist da, 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 da. Die Höhe, die Höhe, die Höhe und man kann das im Prinzip vor Ort eigentlich umsetzen. Das sind so die jetzigen Probleme, die man noch hat, wie man jetzt eigentlich effizient und effektiv auf der Baustelle arbeiten kann und nicht eben dann schlussendlich langsamer wird, dafür aber keine zusätzlichen Schnittstellen hat und effektiv das Modell auf die Baustelle bringt. Also wir müssen noch dahin kommen, dass wir die Modelle ausarbeiten können und mit diesen Modellen auf der Baustelle weiterarbeiten können, aber es darf nicht zu Lasten der Leistung auf der Baustelle gehen. Und das
Ja,
ist auch nicht immer.
verstehe ich. Ich habe auch befreundete Kollegen von der Code-Universität, die auch in dem Bereich Interviews geführt haben. Und die waren auch dazu gekommen, dass die physischen Pläne häufig noch auf der Baustelle sehr gern genutzt werden. Vielleicht muss man da einen Zwischenweg finden, dass irgendwie in bestimmten Abständen immer aktualisierte Pläne ausgedruckt werden, weil eine Sache, die ich am Anfang gar nicht richtig verstanden hatte und die vielleicht auch für die Zuhörer spannend ist. Im Idealfall möchte man auf der Baustelle ja dahin kommen, dass ein Live-Abgleich der Baustellensituation mit dem Modell erfolgt. Und teilweise gibt es Updates in dem Modell, die dann getätigt werden. Auf der Baustelle hängt aber noch der alte Plan. Und da können natürlich, wird dann potenziell etwas gebaut oder weggemacht, was gar nicht hätte sein sollen, wenn der abgedatete Plan genommen worden wäre. Aber lass uns mal wegkommen von diesem Detail, sag ich mal. Ich würde gerne mit dir allgemein nochmal das Thema Prozessoptimierung angehen. Und zwar aus vor allem zwei Perspektiven. Nämlich, was bedeutet das Thema Prozessoptimierung, dem du dich ja auch stark widmest, einmal vielleicht zuerst aus Kundenperspektive und dann aus Nach- und Subunternehmerperspektive. Also starten wir mal mit der Kundenperspektive, Ralf.
Genau. Also es geht eigentlich heute darum, dass wir Projekte, ich muss vielleicht anders anfangen, Projekte brauchen heute sehr lange, bis sie vom Wunsch des Kunden bis zum Bezug eigentlich fertiggestellt sind. Da reden wir bei großen Projekten, sind da schnell 5-10 Jahre, die so ein Projekt dauert, bis es dann wirklich im Prinzip genutzt werden kann. Und das ist einfach viel zu lange. Wir haben heute eine viel schnelllebigere Zeit als früher. Also es hat sich alles beschleunigt. Und wenn wir uns überlegen, dass ein größeres Gebäude erst nach 10 Jahren genutzt werden kann, dann verändert sich die Situation in diesen 10 Jahren eminent. Also es verändert sich eigentlich alles. Und dementsprechend müssen wir schneller werden. Schneller geht eigentlich nur, indem wir eigentlich anfangen ganz unten. Ganz unten ist eigentlich die Beziehungsebene. Wir müssen eine Beziehungsebene schaffen, wo die Leute miteinander arbeiten zugunsten des Projektes. Das findet heute eigentlich zum Teil noch nicht statt, weil jeder eigentlich für seine eigene Firma optimieren muss, um schlussendlich noch einen Gewinn zu machen. Also wir müssen es erreichen, dass alle eigentlich am Produkt arbeiten und für das Produkt arbeiten. Und auf der zweiten Ebene kommt dann die Prozessebene, wo es dann eben jetzt eigentlich darum geht, Prozesse zu gestalten, die eben schneller und produktiver erlauben.
Wenn wir einmal, wenn du sagst, schneller werden, was sind, und du sagst ja auch, dass sich die Bedingungen drumherum über einen Zeitraum von 5-10 Jahren stark ändern. Ich würde gerne mal die Änderung über die 5-10 Jahre mit dir adressieren. Was meinst du damit? Was sind Komponenten, die sich in diesen 5-10 Jahren verändern?
Also wenn wir zum Beispiel schauen, wenn heute ein großes Einkaufszentrum gebaut werden soll und das braucht irgendwie 10 Jahre, dann kann man sich jetzt eigentlich vorstellen in dieser Zeit, dass in 10 Jahren die Bedürfnisse, die Kunden an so ein Einkaufszentrum haben, völlig anders sein werden. Also wenn wir jetzt nur das Online-Einkaufen anschauen, wie viel Einkaufszentrum braucht es dann noch, wie viel Erlebnis braucht es dann? Also, und man möchte eigentlich planen, möglichst fertig planen und dann bauen, aber die Bedürfnisse, die ändern sich extrem.
Also geht es vor allem bei der Veränderung um die Kundenbedürfnisse. Es geht nicht darum, dass auf einmal andere Gebäude drumherum entstehen, sondern es geht um die Kundenbedürfnisse. Der Kunde hat neue Ideen, möchte was anderes umsetzen.
Genau.
Okay. Zweites Thema, das du gerade angesprochen hattest, noch mal kurz erinnern, zur Schnelligkeit, Änderung der Bedürfnisstruktur und genau, dass die Handwerker oder beziehungsweise die unterschiedlichen Parteien, das müssen ja gar nicht nur Handwerker sein, nehmen wir, dass die momentan relativ isoliert für sich arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen? Bedeutet das, dass der Installateur reinkommt, etwas installiert, dann ist sein Job gewissermaßen fertig, er geht raus, dann geht aber was kaputt, damit hat er aber eigentlich nichts mehr zu tun oder wie sieht da das Zusammenspiel aus?
Heute ist es so, dass jeder Unternehmer eigentlich für sich beauftragt wird. Der bekommt da je nachdem eine Pauschale oder sonst irgendwie einen Auftrag. Die Aufträge werden eigentlich über die Kosten vergeben. Das heißt, der günstigste Anbieter bekommt den Auftrag. Dementsprechend sind die Preise schon relativ tief gedrückt. Und damit der Unternehmer jetzt schlussendlich irgendwo noch Gewinn erzielen kann, muss er eigentlich den Auftrag optimieren. Das heißt, er kann seine Arbeitszeit optimieren, das geht dann vielleicht irgendwann nicht mehr, dass er im Prinzip da noch Ideen hat und dann geht es eigentlich darum, möglichst nur das zu machen, was ihn betrifft, ja nicht einem anderen helfen oder für einen anderen mitdenken, sondern nur noch fokussieren mit Scheuklappen auf seine Arbeit und die anderen eher ausblenden.
Okay, und wozu führt das dann? Also jetzt arbeitet jeder isoliert an dem Projekt. Das müsste dann ja wiederum Schäden haben, die dann auch wieder zu zusätzlichen Kosten führen. Also inwiefern ist da das Modell, ich vergebe den Auftrag auch an den günstigsten Anbieter, sage ich mal, überhaupt zeitgemäß oder überhaupt ein fortschrittliches?
Ist dann für sich eigentlich kein fortschrittliches Modell mehr, weil wir da genau eigentlich die Thematik haben, dass jeder eigentlich nur für sich schaut und nicht eigentlich für die anderen mitdenkt. Dementsprechend finden keine firmenübergreifenden Optimierungen statt. Also jeder kann eigentlich für sich etwas optimieren, aber die größeren Optimierungen wären eigentlich möglich, wenn man eigentlich firmenübergreifend optimieren würde. Das sieht man eigentlich schön zum Beispiel im großen Gebäude mit Aufhängung von Haustechnikinstallationen, die macht dann jeder für sich. Das heißt, wir haben Aufhängungen nebeneinander, die von unterschiedlichen Firmen kommen, die man vielleicht zentral durch eine Firma machen lassen könnte und dementsprechend eigentlich weniger Material bräuchte, schneller installieren könnte und dementsprechend eigentlich Fehlzeiten, Leerzeiten eliminieren könnte, die eben durch geschickteres Vorgehen oder geschicktere Aufteilung der Aufträge optimiert werden könnten.
Jetzt möchtest du dich ja dem Thema Prozessoptimierung widmen, aus der Bauherrenperspektive, richtig?
Genau, also Bauherrenperspektive, ja. Aber auch Unternehmer, weil es geht eigentlich genau darum, dass wir eigentlich mit den Prozessen eben Fehlzeiten, Leerläufe eliminieren und möglichst viel wertschöpfende Zeit haben auf der Baustelle. Das betrifft schlussendlich eigentlich alle Beteiligten. Da reden wir dann Planung, Unternehmer, Hersteller. Also wir müssen im Prinzip die gesamte Wertschöpfungskette anschauen und die gesamte Wertschöpfungskette mit einbeziehen, dass wir die Optimierungen hinkriegen. Und dann können wir eigentlich diese Fehlzeiten eliminieren. Und die Fehlzeiten sind vielfach auch an den Schnittstellen, Übergängen von einer Firma zur anderen Firma oder vom Hersteller bis auf die Baustelle. Da haben wir extrem viele Schnittstellen, Doppelspurigkeiten, die wir eliminieren können. Und dadurch erhalten wir mehr produktive Zeit, die direkt ins Projekt reinfließt.
Wie stellst du dir das? Es gibt ja verschiedene Prozesse auch innerhalb so eines Bauvorhabens. Wenn wir mal Prozess zur Erlaubung oder ich weiß jetzt nicht genau, wie man es sagt, dass das Bauvorhaben akzeptiert wird. Ja? Also man muss ja einmal das Bauvorhaben planen, dann macht man die Eingabe. Und dann wird das Bauvorhaben umgesetzt. Genau. Welche Optimierungen siehst du in diesem Prozess? Auch dein Ansatz ist ja, viele Parteien an einen Tisch zu holen und eigentlich einen Prozess gemeinsam zu planen. Wo gibt es hier Optimierungsmöglichkeiten?
Es geht vor allem darum, Wissen früher im ganzen Prozess eigentlich zu bündeln. Sprich eigentlich das nachgelagerte Wissen der Unternehmer und der Hersteller bereits schon in der frühen Planung mit einzubinden, dass das geplant wird, was auch gebaut werden kann. Und im Prozess, dass wir früher auf Behörden zugehen, Eingaben machen, dementsprechend aber auch das Umfeld mit einbeziehen, Nachbarn, dass wir da im Prinzip eigentlich so früh wie möglich diesen Weg beschreiten, weil heute sind die Bewilligungsphasen immer noch eher spät, dazu, dass Projekte wieder gestoppt werden, wieder umgeplant werden müssen. Das müssen wir viel früher eigentlich machen. Wir müssen viel früher eigentlich Klarheit haben, was bewilligungsfähig ist und aber auch vom Umfeld akzeptiert ist, dass wir nachher eigentlich eine schlanke Planung durchziehen können. Das heißt, es rutscht alles an den Anfang.
Jetzt würde ich gerne noch mal mit dir auf ein Thema eingehen, das wir auch im Vorgespräch hatten. Wenn man du sagst ja, die Nachunternehmer, Subunternehmer, es bedeutet im Prinzip, es gibt einmal den Auftraggeber und dann gibt es verschiedene Parteien, die am Bau eines Gebäudes beteiligt sind. Ja. Wie incentiviert man die denn dazu, dass sie halt eben im Gesamtprojekt denken, dass sie den Anreiz haben, das Projekt zum Erfolg zu führen und sagen wir mal nicht nur ihre isolierte Mission, ob das der Heizungsbau, das Fliesen verlegen oder die Installation von Licht ist?
Wir müssen die Gewinnoptimierung, wir müssen das Gewinnmachen eigentlich entkoppeln vom heutigen Vergabeprozess. Also im heutigen Vergabeprozess werden Aufträge als Gesamtpaket vergeben und dementsprechend hat es darin Preise, die offeriert werden für Bauteile, sprich eine Wand. Da ist dann Lohn, Material, Inventar, Nebenkosten, alles eigentlich inkludiert in dem Gesamtpreis. Und die Preise werden im Prinzip eigentlich auf all die Bauteile eigentlich gesetzt und werden so offeriert. Und wir müssen jetzt ein Produktivitätsdenken in die Baubranche hineinbringen, dass man im Prinzip anfängt zu merken, dass wenn wir mehr Arbeiten schneller erledigen können, also sprich, wenn wir mehr produktive Stunden haben, wir erstellen anstelle von 4 Häusern pro Jahr 5 Häuser pro Jahr, dann haben wir bei dem 5. Haus sind eigentlich die Geschäftskosten, die Gemeinkosten sind eigentlich immer noch die gleichen wie bei den 4 Häusern. Die Löhne sind immer noch die gleichen, weil ich habe immer noch gleich viele Leute, aber die sind jetzt einfach 25% produktiver. Und dementsprechend hat man bei dem 5. Haus eigentlich gleich schon einen großen Posten an Gewinn.
Jetzt nochmal als jemand, der deine Herangehensweise noch nicht kennt, das hört sich ja nach einem guten Zaubertrick an, ne? Bau 5 anstatt 4 Häuser und du hast 25% mehr Gewinn. Wo genau kommt denn dieses Produktivitätswachstum, sag ich mal, her? Entsteht das alles am Anfang dadurch, dass die gemeinsame Planung besser ist? Oder geschieht das dadurch, dass man irgendwie und gerne beschreibt konkret die Maßnahmen, die dazu führen sollen, durch konkrete Maßnahmen die Leute darauf incentiviert, dass sie halt eben gesamtheitlich produktiver sind?
Also das beginnt eigentlich da, wenn wir diesen Gewinn, weil heute ist eigentlich der Gewinn eigentlich direkt verbunden mit diesem Auftrag. Und wenn der Unternehmer seinen Auftrag besser abwickelt und weniger Fehlleistungen hat und weniger Stunden eigentlich braucht, dann hat er schlussendlich irgendwo mehr Gewinn. Und wenn wir jetzt aber hingehen und sagen...
Bedeutet nur noch mal in kurz, ja. Bedeutet heute, wenn ein Unternehmer einen Auftrag bekommt, ich bekomme eine Wand, mache die für 10.000 Euro fertig und dann geht es eigentlich nur darum, dass ich diese Wand möglichst schnell hochgezogen kriege, dann bin ich im Prinzip, also dann mache ich den meisten Gewinn. Ist das der Stand heute?
Genau. Und da ist er aber im Prinzip abhängig, dass die Baustelle gut läuft. Also wenn jetzt die Bauleitung nicht gut funktioniert, dann er kann nicht arbeiten, weil andere noch nicht fertig sind, muss wieder gehen, hat Fehlzeiten. Also er ist abhängig von allen anderen, dass die ihren Job richtig machen, dass er dann auch weiterarbeiten kann. Und er ist von seinen eigenen Leuten abhängig, die, wenn sie gut schaffen, holen sie mehr raus und wenn sie weniger gut schaffen, holen sie weniger raus. Also er hat eigentlich viele Abhängigkeiten. Und wir gehen eigentlich hin und sagen, wir entkoppeln das und sagen, okay, wir haben Stunden werden bezahlt, Material wird bezahlt, jeweils Einkaufspreise plus eine Marge für Gewinn- und Betriebsumlage. Und dementsprechend hat er jetzt eigentlich auf jeder Stunde hat er einen Gewinn drauf. Und jede Stunde, die er etwas leistet, hat er den Gewinn drauf. Und jetzt geht es darum, dass wir das Gesamtkonstrukt von allen miteinander optimieren. Durch das Entkoppeln dieses Gewinns, dass er im Prinzip eigentlich den Gewinn einfach auf sich schon mal hat, er muss nicht mehr um den Gewinn kämpfen, der ist eigentlich schon einfach gegeben. Spielt es keine Rolle mehr, ob er jetzt für sich arbeitet oder einem anderen hilft, weil er schreibt die Stunde genau gleich auf und dementsprechend aber profitiert die Baustelle, weil wenn die Leute anfangen, einander zu helfen, dann profitiert schlussendlich das Projekt. Und die, die Leute haben grundsätzlich eigentlich das Bedürfnis, produktiv zu arbeiten. Also die Leute auf der Baustelle sind sich eigentlich gewohnt, Feuer zu halten und im Prinzip Arbeiten speditiv durchzuführen. Es hat niemand Lust, Arbeiten doppelt zu machen. Und auch in so einem Umfeld entsteht ein Mindset, dass man im Prinzip eigentlich, dass die Leute eigentlich einander sagen, hey, bei uns auf der Baustelle funktionieren wir anders. Also schwarze Schafe werden relativ schnell sichtbar und können im Prinzip eigentlich aus dem System auch wieder rausgenommen werden.
Okay, also, jetzt, was ich verstanden habe, ist, und widersprich mir, wenn ich etwas falsch verstanden habe. Du möchtest im Prinzip beide sowohl die Prozesse optimieren, aber gleichzeitig auch einen kollaborativen Ansatz haben, wo die Leute darauf aus sind, gemeinsam das Projekt zu optimieren. Jetzt meine Frage, wenn jemand zu viele, ich, wie gesagt, ich ziehe die Wand hoch, jetzt werde ich stündlich von dir vergütet, so ist mein Gewinn sicher. Wie stellst du denn sicher, dass ich jetzt nicht einfach viel zu viele Stunden brauche? Weil darauf bin ich ja bis zu einem gewissen Grad auch incentiviert, dass ich einfach möglichst lange für mein Projekt brauche.
Genau, also das könnte jetzt im Prinzip eigentlich jeder eigentlich machen, der im Prinzip eigentlich sagt, okay, ich schaffe einfach 20 Stunden mehr, dementsprechend habe ich viel mehr Geld am Schluss. Aber wir fangen jetzt eigentlich an, ganz am Anfang wird eigentlich budgetiert, wie viel wird effektiv gebraucht, dann wird eigentlich laufend immer Soll-Ist abgeglichen. Also wir budgetieren, die Wand braucht 25 Stunden, wir schauen jede Woche, okay, wie viele Stunden wurden effektiv gebraucht. Okay, er hat 30 Stunden gebraucht, dann wissen wir zu dem Zeitpunkt, okay, der Unternehmer hat eine schlechtere Produktivität. Ich sage jetzt 25% mehr schlechtere Produktivität. Mit dem Wissen können wir die Stunden, die noch kommen, in Zukunft hochrechnen und wissen genau, hey, das wirkt sich bei den Endkosten und bei den Endterminen so aus. Weil die Stunden, die benötigt werden, können wir mit den Ansätzen verknüpfen. Und so haben wir eine direkte Auswirkung auf die Endkosten und die Endtermine und können jetzt zeitnah mit dem Unternehmer uns hinsetzen und sagen, okay, was müssen wir machen, dass wir da produktiver werden? Wie arbeitest du? Wie gehst du vor? Ja.
Also es bedeutet, ihr geht wirklich bis ins Detail und versucht dann auch die Prozesse wiederum mit der individuellen Handwerkskraft, sag ich mal, zu optimieren, zu sagen, okay, hast jetzt 30 Stunden für die Wand gebraucht, eigentlich sind in unserem Prozess 25 Stunden vorgesehen. Ist jetzt unser Prozess zu knapp kalkuliert gewesen oder hast du einfach zu lange gebraucht? Und so könnt ihr dann über einen gewissen Zeitraum diesen Prozess realistisch sowohl einschätzen, als auch zukünftig sehen, welche Unternehmer für euch gut funktionieren und welche nicht.
Ja, und es geht eigentlich genau eben darum, die Unternehmer werden früh beibezogen, also die machen ihr Budget. Die erstellen eigentlich das Budget, wie viel das sie effektiv brauchen. Mit dem werden auch die Kosten ermittelt, was das ganze Gebäude eigentlich kostet. Und die Handwerker, der Monteur, Polier, der auf der Baustelle eigentlich zuständig ist, der wird eigentlich im frühen Prozess eben schon beigezogen, dass der eigentlich sagt, okay, ich denke, ich brauche so und so lange für die Wand. Und dementsprechend, wenn der da sagt, ich brauche 20 Stunden für die Wand, dann wird er auch versuchen, das zu halten, weil er dann natürlich blöde dasteht, wenn er nachher sagen muss, ja, ich bin halt doch nicht so schnell. Aber er wird dann eben mithelfen, das zu erreichen. Also es geht wirklich darum, wir müssen den Leuten die Möglichkeit in die Hand geben, wir müssen diese Teams formieren, wir müssen die Leute zusammenbringen, dass sie selbstständig den Prozess auch führen können und selbstständig auch beeinflussen können und eigentlich angespornt sind, besser zu werden.
Gesamtheitlich geht es ja darum, den Bauprozess zu beschleunigen. Also sagen wir mal bei einem großen, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ein großes Bürogebäude, das unter normalen Bedingungen 5 Jahre brauchen würde, möchtet ihr in 2,5 Jahren bauen, langfristig. Ja. Wenn in dieser gesamtheitlichen Prozessoptimierung, wie budgetiert ihr dann je nach Bauvorhaben die Prozesse? Weil ihr wollt ja auch Erfahrungswerte sammeln und dadurch dann die Prozesse auch optimieren. Wenn ihr jetzt aber unterschiedliche Gebäude baut, heute mal ein Einfamilienhaus, morgen ein Bürogebäude, wie kann man auf so einer allgemeinen Ebene die Prozesse optimieren? Oder braucht es dann auch bestimmter, sagen wir mal, Bauprozesse, die immer wiederholt werden, was ja ein bisschen in eine wiederholte Bauweise gehen würde? Oder geht es da um eine allgemeine Prozessbudgetierung?
Es geht eigentlich darum, also zum einen kann man eigentlich sagen, Bauen ist immer etwa ähnlich. Es hat Betonwände oder Holzwände, Gipserarbeiten, Malerarbeiten, Böden. Also es ist, sind immer wieder ähnliche Sachen. Unterschiedliche Gebäude sehen unterschiedlich aus. Und wenn wir jetzt aber diese Kosten, wir nehmen die Kosten eigentlich relativ detailliert auseinander, indem dass wir eigentlich sagen, wir haben Lohnkosten, wir haben Materialkosten, dann gibt es noch Inventar, es gibt vielleicht noch Neben- oder Fremdleistungen, kleinere, aber es sind vor allem Material- und Lohnkosten, das sind eigentlich die großen Brocken. Und diese Kosten können wir den Bauteilen hinterlegen. Also schlussendlich können wir im Prinzip die Kosten bis auf einen Quadratmeter Wand streichen, runterziehen, dass wir im Prinzip Kennwerte haben auf diesen Beträgen, dass wir eigentlich nachher Kennwerte haben, sagen können, ja, in der Regel ein Quadratmeter Wand streichen braucht so viele Stunden. Wenn wir wissen, wie viele Stunden das braucht, können wir sagen, im Mittel sind Stundenansätze bei Malerarbeiten in der Größenordnung. Mit dem haben wir dann schon mal im Prinzip eigentlich die Kosten für einen Quadratmeter Wand in den Lohnkosten. Material kann man auch die Kennwerte generieren, dass man weiß, auch kein Quadratmeter Wand kostet so viel. Und mit diesen Kennwerten, wenn wir die eigentlich so eigentlich durchskalieren, können wir mit denen eigentlich in unterschiedlichen Prozessen wiederum diese Prozesse gestalten und können dann im Prinzip eigentlich, Ziel ist eigentlich, dass wir einen Prozesszwilling machen, den wir über ein Projekt rüberstülpen können wieder und dann da sagen können, haben wir nicht. Und dann haben wir ein Gerippe, das eigentlich vorliegt und dieses Gerippe wird dann mit den verschiedenen Beteiligten eigentlich weiter optimiert und verbessert. Und da werden dann die Unternehmer beigezogen, dass sie eigentlich dann eben auch anfangen, ja okay, wie könnte man das jetzt noch besser, gescheiter machen, dass wir wirklich in das Denken und Optimieren kommen, weg von den Routinearbeiten.
In der Praxis, jetzt möchtest du ja auch ein Unternehmen jetzt gründen nach vorne. Wird ein Kernbestandteil dieses Unternehmens eine Software sein, wo dann die unterschiedlichen Parteien ihre Stunden eintragen können und das eben mit den Materialkosten und Lohnkosten aufkalkuliert wird und live abgeglichen wird? Weil du möchtest ja auch, wie du gesagt hast, Soll-Ist-Abgleich soll möglichst schnell stattfinden. Das heißt, dass du irgendwie eine Alarmglocke kriegst, sobald einer 3 Tage hinterher ist auf einem bestimmten Projekt und du dann zu ihm hingehen kannst oder einer deiner Kollegen und sagen kann, okay, was ist hier los? Ich stelle mir das als Software vor oder wie stellst du dir das in der Praxis vor?
Also es gibt einen Kollegen, der hat eine Plattform gebaut, wo die Unternehmer ihre Kosten eintragen, direkt eintragen, nachher die Rechnung hochladen und dann wird die Rechnung bezahlt. Die Kosten werden da im Prinzip eigentlich die Aufwandkosten werden im Prinzip eigentlich eingetragen. Da haben wir im Prinzip eigentlich schon mal die Ist-Kosten zur Verfügung. Und jetzt für diesen Soll-Ist-Abgleich braucht es aber noch mehr. Das haben wir im Moment noch nicht. Da sind wir jetzt eigentlich daran, das am auszuarbeiten, wie wir das am besten verknüpfen können und sind da auch mit jemand anderem eigentlich dran, der im Prinzip eigentlich Technologie entwickelt, die eben quasi Intelligenz nutzt, um eben Daten aus unterschiedlichen Programmen miteinander zu verknüpfen.
Okay, aber es geht also um Erfassungssoftware. Darum soll es schon gehen, dass all die Daten auch irgendwo zusammenfließen. Also der Plan ist jetzt nicht, dass ihr da mit dem Zettel rumlauft oder durchtelefoniert, sondern im Prinzip sollen die Warnsignale dann auch über die Software kommen.
Ja, aber man kann es auch im Zettel machen, weil die Unternehmer, der Polier auf der Baustelle, der macht auch seine Vorbereitung, seine Wochenvorbereitung. Ende Woche schreiben die ihre Stundenzettel. diese Stundenzettel tragen Sie jetzt bei uns in der Plattform ein, dann haben wir die, wir könnten die jetzt auch nehmen und in einem Excel abgleichen, das wäre auch möglich, oder in einer anderen Software, da gibt es eigentlich verschiedene Sachen, aber es gäbe natürlich intelligentere Lösungen und die wollen wir natürlich anstreben, dass wir da etwas Intelligenteres haben, dass das einfacher wird, nicht, dass wir nachher nur noch am Zahlen hin und her schieben sind.
Ja, wenn du dir, ich würde gerne nochmal zu der Frage zurückkommen zwischen Einfamilienhaus und einem mehrstöckigen Hochhaus oder verschiedenen Gebäudearten. Eine Kirche ist ja doch was anderes als eine Garage.
Ja.
Wie viele unterschiedliche Prozesse und wie sehr im Detail sollen diese Prozesse dann dokumentiert werden? Also es wird ja verschiedene Ebenen auch an Prozessen geben. Könntest du das vielleicht mal erklären, wie du dir das vorstellst?
Es wird ganz viele Prozesse geben. Es wird darauf hinauslaufen, dass man am Anfang eines Projektes eigentlich sagt, okay, was wäre ein vergleichbares Projekt, das wir hernehmen und darauf aufbauen. Im Moment wird es noch nicht viele Prozesse geben, aber wenn wir diese Prozesse teilen mit der Community, dann können da natürlich viele Prozesse entstehen, die von allen genutzt werden können und die dann, auf denen man wieder aufbauen kann. Weil die Prozesse, die müssen sich eigentlich laufend weiterentwickeln und das sind eigentlich nur Grundgerippe, die einen ersten Ansatz geben, der nachher im Prinzip eigentlich aber weiterentwickelt werden muss.
Ich bin da weiterhin darüber verwundert. Also im Endeffekt findet momentan keine gemeinschaftliche Entwicklung, sage ich mal, von Prozessen innerhalb der Branche statt. Also da fangen alle wieder von vorne an immer.
Genau, also heute ist eigentlich so, jedes Büro, bei jedem Projekt fängt jeder eigentlich wieder bei Null an. Vielleicht haben die einzelnen Büro, dass sie sagen, wir haben irgendeinen Terminplan, aber an und für sich, die meisten fangen immer jedes Mal wieder bei Null an. Ja, das ist genauso und das ist eigentlich die Krux, das ist auch die Krux mit Wissensmanagement in der Bauindustrie, das gibt es eigentlich auch viel zu wenig. Man hat so viel Wissen eigentlich vorhanden, aber man kann es eigentlich schlecht nutzen oder selbst in den Büros ist es ein großes Problem, dass im Prinzip das Wissen von all den unterschiedlichen Leuten gar nicht richtig angezapft werden kann. Und das ist das Gleiche mit diesen Prozessen und Terminplänen.
Ralf, ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen von dem, was du unter Prozessoptimierung verstehst. Ich glaube, wir haben auch eine Idee bekommen davon, wohin, sagen wir mal, eine Software gehen könnte, je nachdem, was ihr da baut. Auch noch, wenn das für dich in Ordnung ist, deinen LinkedIn-Account hier unten verlinken, falls Leute dich kontaktieren möchten. Eine Frage von mir noch zum Abschluss. Wenn du den Leuten 2, 3 Unternehmen oder Projekte empfehlen könntest, die du vielleicht auch als besonders inspirierend und spannend empfindest, die derzeit in der Baubranche ablaufen oder ein paar Personen, die interessante Projekte umsetzen, wer wäre das oder welche Projekte wären das?
Also Personen, das ist Nucleus, der baut eben intelligente Technologien. Mit dem sind wir eigentlich dran, um eben da quasi eigentlich Intelligenz zu nutzen in der Bauindustrie.
Der Herr heißt Nucleus oder ist das Unternehmen?
Die Firma heißt Nucleus.
Okay.
Und spannende Projekte gibt es in der Schweiz, gibt es da Viva Real, die eigentlich kollaborativ planen und umsetzen, also entwickeln. Es gibt einen Kaffee. Maschinenhersteller Thermoplan, die auch Projekte, ihres Projekt eigentlich mit der Kollaboration eigentlich umsetzen. Aber es gibt noch nicht sehr viele, die eigentlich da wirklich vorwärts gehen.
Okay, Ralf, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Mir hat es wieder eine Riesenfreude bereitet. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch. Meine Eindrücke haben sich nochmal vertieft. Die Hörer müssen sich sonst gegebenenfalls 2-mal anhören. Vielen, vielen Dank dir. Ja, möchtest du noch irgendwas zum Schluss sagen oder ist für dich auch in Ordnung?
Es ist super, also herzlichen Dank auch dir für das Gespräch und ich glaube, Nur wenn wir gemeinsam vorwärts gehen, werden wir die Bauindustrie verändern. Denn miteinander geht es einfach besser, wie wenn jeder für sich alleine unterwegs ist.
Ja, das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank, Ralf. Ja, bis bald. Dankeschön.
Bis dann.
Tschüss,
Ciao,
tschüss.
Markus.